Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Das ist bestimmt auch schon mal passiert. Das kann gut sein auf der anderen Seite.
Siehst du?
Das klingt realistisch.
Weil ein Gierschlund unermüdlich giert. Tja. Wie nur so ein Hai, der so ein, zwei Mal so Fetzen reißt und dann runterwirkt.
So macht man Gains.
Ja, wahrscheinlich.
Mit einem ordentlichen Gierschlund. Wisst ihr, wie man auch Gains macht? Wenn man Code MTMT benutzt, wenn man seine nächste Löwenanteil-Lieferung bestellt. Ich habe gestern ein Glas Löwenanteil gegessen. Shoutout Löwenanteil. Danke, dass ihr diesen Podcast unterstützt. Und wir haben nur noch zwei Gläser.
Habe ich gerade gesehen.
Ja, Thilo, bestell mal wieder Löwenanteil.
Hat der Jamann sich eigentlich einen extra Koffer gepackt mit Löwenanteil für den Urlaub, oder?
Ja, eine ganze Tasche mitgenommen.
Ja, Mann.
Für den Urli. Wirklich, JDB, reiß dich zusammen jetzt. Und herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub, wenn du das hier hörst. Code MTMT für 10% auf alles von Löwenanteil. Ihr wisst, Leute, danke für euren andauernden Support. Die heutige Folge ist eine Frage-Antwort-Folge. Warte, ich mache noch das Fenster zu.
Oh, ich muss ganz kurz
erzähl mal kurz was.
Ich habe hier so einen Shake gemacht. Mit bisschen Milch, Salz, Haferflocken. Ein bisschen Zimt und dann noch den Rest von den Reisflocken oder Reispudding oder wie es heißt. Reispudding? Den ihr wegschmeißen wolltet oder so, keine Ahnung.
Was? Nein.
Oder zu faul seid, das rauszukratzen. Hey, das...
Was ist noch drin?
Scheiße, das war's.
Hä?
Das ist krass, oder?
Hast du als einziges ESN-Produkt Reispudding reingemacht?
Nein. Wie heißt dieses... Wie heißt denn das? Das eine Dings.
Kiba.
Na, Kiba habe ich mich nicht getraut.
Vanilla Milk.
Na, auch nicht.
Neutral.
Auch nicht.
Cereal. Honey
ja,
Cereal.
Ja, das habe ich mit rein.
Honey Cereal.
Honey Cereal.
Also doch 6 Zutaten. Ja, ich habe mir kurz Sorgen gemacht.
Mm. Boah, das stickt nach. Das ist ja unglaublich.
Unglaublich.
Aber schmeckt sehr gut. Also hier.
Ist ja nichts zu trinken, sondern was zu essen.
Stimmt. Shoutout ESN. Das schmeckt richtig gut.
Das ist ein Brei.
Ich glaube, das ist eine.
Schmeckt lecker, wenn man das.
Oder?
Wenn man beim Honey Cereal auch ein bisschen was zu beißen hat, ja. Dann ist geil. Also, das ist geil, dass es so dickflüssig ist.
Das ist richtig gut.
Also, das mit Haferflocken zu kombinieren, smart. Code MTMT, Leute, kriegt ihr den maximalen Rabatt bei ESN auf eure Elite Sports Nutrition Produkte.
Sehr lecker. Probier's mal aus. Mm. Das quält halt wegen Haferflocken, aber auch wegen diesem. Was ist das? Reispudding.
Reispudding.
So extrem nach. Schau mal, ich habe auch mein Telefon heute gezückt.
Reispudding, beste.
Weil ich mir gedacht habe, so wenn ich die Fragen selber mitlese, dann muss ich nicht so oft nachfragen.
Hast du die Fragen da drauf jetzt?
Ja.
Das ist crazy. Ja, dann kannst du doch gleich mal die erste vorlesen.
Ja.
Kann ich mich entspannen.
Moin, ihr Süßis.
Moin.
Shoutout Max. Du Süßi.
Süßmaus.
Noch eine Frage von mir. Nach welchen Kriterien und mit welcher Gewichtung würdet ihr entscheiden, welche eine, in Klammern, Ausrufezeichen, Übung ihr einem Menschen nach der ersten Einheit als Hausaufgabe gibt. Also, welche Kriterien, mit welcher Gewichtung entscheidet, welche Übung als Hausaufgabe mitgegeben wird?
Ich würde sagen, das ist individuell abhängig davon, welche Übung die meisten Haken setzt für den jeweiligen Menschen und sein spezifisches Problem. Als extrem unspezifische Antwort. Muss aber noch ein paar andere Kriterien erfüllen, nämlich, dass der, gerade wenn es nach der ersten Session ist, der Mensch die Übung nur sehr schwer falsch machen kann quasi. Mhm. Und falsch machen nicht im Sinne von, dass nichts Negatives oder Schlimmes passiert, wenn er die nicht gut macht, sondern dass halt einfach das angestrebte Ziel nicht erreicht wird. Das heißt, es wird wahrscheinlich was relativ Simples sein nach der ersten Session, wo selbst wenn der Mensch keine großen Bewegungsskills hat, wo trotzdem noch was Positives passiert, wenn er die Übung macht. So.
Mhm. Mhm.
Also keep it simple, stupid wäre meine Antwort.
Jetzt gehst du aber davon aus, dass der Mensch, mit dem du da arbeitest, überhaupt die Kapazität hat, eine Hausaufgabe zu verfolgen, oder?
Ja, das ist ja die Grundvoraussetzung der Frage, würde ich sagen.
Ja, ja, aber auch das ist erstmal überhaupt in Frage zu stellen und dann auch zu beantworten, meiner Meinung nach.
Mein Gott, Andi, immer das Gleiche.
Ja, aber es ist halt auch so. Ich meine, naja, man muss den Kontext der Max.
Den hat der Max doch schon beachtet, den Kontext, indem er nur eine Übung, eine einzige Übung.
Na, ich möchte nochmal einen anderen Kontext
als Hausaufgabe quasi.
Der Max, aber der, straf mich Lügen, Max, schon eher therapeutisch, so. Mhm. Das heißt, der Buy-in der Leute ist letztendlich ein vielleicht schmerzbehaftetes Problem zu lösen. Das heißt, der Buy-in der Leute, vielleicht eine Hausaufgabe zu absolvieren, ist vielleicht größer als bei Leuten, die zu uns kommen, denen wir wiederum sagen, mach diese eine Hausaufgabe oder so.
Ja, aber wenn wir Leuten Hausaufgaben geben, dann ist es ja auch immer an irgendein spezifisches Problem gekoppelt. Also wir geben ja selten jemanden, der keine Probleme hat, eine Hausaufgabe mit, sondern das sind ja die Leute, die kommen dann einfach zum Trainieren.
Genau.
So, weil wir ja auch wissen, dass diese Menschen halt keine Hausaufgaben machen, weil sie halt keinerlei Leidenschaft haben.
Und genau darauf wollte ich hinaus.
Warum schreist du mich jetzt so an?
Ja, weil ich meine, weil du mich für dumm verkaufst und so weiter und dann halt die Begründung meiner Begründung bringst. Verstehst du?
Ich habe dich überhaupt nicht für dumm verkauft.
Doch.
Nee,
das stimmt also nicht. Das würde ich tatsächlich schon noch mal vorausschicken. Also hat dieser Mensch überhaupt den Buy-in? Hat er die Kapazitäten, sowas in Eigenregie zu machen? Ein kurzer Exkurs. Ich habe es bestimmt schon öfter im Podcast erzählt. Wir arbeiten immer noch mit einem Arzt zusammen, mit dem ich ganz früh zu meinen Praxiszeiten auch gearbeitet habe. Da kommen Menschen, also Patienten von ihm zu uns, die eben, ich sag mal, zwischen 3 bis 5 Mal zu uns kommen. Und da hat die Erfahrung gezeigt, dass die Leute so, wie sagt man wieder auf Deutsch, ängstlich sind, wirklich sich zu bewegen und Übungen zu machen. Und deswegen haben sie es gar nicht gemacht. Also wir haben damals angefangen und haben denen quasi halt Übungen geschickt, das machst du nach. Und jetzt hat sich herausgestellt, was ja eigentlich auch so naheliegend ist, dass wir diese Menschen mit ihren eigenen Telefonen abfilmen. Das heißt, dass auch der Vorgang, dass ich schicke dir dann das Video und so weiter, halt wegfällt. Das heißt, die Leute werden von uns gefilmt, während sie eine Bewegung machen und von uns gecoacht in diesem Videoclip. Was total Sinn macht, weil sie dann selber sehen, ah, ich kann das ja wirklich. Wenn sie jetzt quasi ein Video vom Quiz bekommen würden, wo er irgendeinen Drill macht, irgendeine Übung macht, dann sagen sie, ja, das kann der, aber ich kann das nicht. Aber so ist der Buy-in hoch und so ist quasi auch so die Hürde, ich mache eventuell was falsch, einfach überwunden.
Mhm. Wichtiges Kriterium. Der Mensch hat die Übung schon mal gemacht in der Session,
ja.
Wurde dabei mit seinem Handy auch noch abgefilmt. Die Übung ist simpel, bewirkt aber was. Also ist nicht nur irgendeine leere Beschäftigungstherapie. Und eben mit welcher Gewichtung, nach welchen Kriterien das jetzt individuell ausgesucht wird, das kommt halt extrem aufs Problem an, aber es muss auf jeden Fall was Simples sein, was trotzdem einen nachhaltigen Effekt auf irgendeine Art und Weise hat. Und ein wichtiger globaler Effekt, ohne jetzt spezifisch auf die Übung einzugehen, ist ja auch schon das Fördern von Selbstwirksamkeit, dass der Mensch überhaupt irgendwas alleine, ohne dich als Therapeuten oder Coach zu Hause macht. Auch wenn es nur eben eine total simple Übung ist, die 5 Minuten dauert, so ist es schon mal, sind es schon mal 5 Minuten mehr pro Tag, als der Mensch davor investiert hat, in sich und seine Gesundheit und in seine Bewegungspflege.
Mhm. Ja.
Von daher gut.
Glaubst du nicht, dass der Max vielleicht auch darauf abzielt, ob man so ganz global, ich sage es einfach mal, irgendwas Arbeitstechnisches versus halt wirklich ein rein gesummtes Thema wie ein Pronation Drill oder so. Also, dass man da eine Unterscheidung trifft. Sag's doch mal, Max.
Sag doch mal Bescheid. Ja. Könnte wirklich alles Mögliche sein. Könnte eine simple Atemübung sein. ist naheliegend, dass es sowas ist, weil das natürlich eine gute Grundlage ist und der Mensch sich dann auch irgendwie introspektiv mit seinem Körper ein bisschen beschäftigt. Also irgendwas, wie heißt denn das? Was heißt denn Sensation auf Deutsch? So, irgendwas Körpergefühlmäßiges würde da Sinn machen, damit der Mensch überhaupt mal auch eben ohne Anleitung wenigstens diese 5 Minuten am Tag irgendwie in seinen Körper reinhorcht und reinkommt, weil die meisten Leute extrem disconnected sind von ihrem eigenen Körper. Also in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich irgendwie sowas sein und dann sind Atemübungen natürlich gut. So, mach die Augen zu, leg dich hin, zähl deine Atemzüge zum Beispiel in dieser Position, sowas in der Richtung.
Und genau,
weil das einem so ein bisschen was eröffnet für zukünftige Sessions.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Also so, was ist so die tiefste Schicht der tiefsten Schicht der Zwiebel? So. Aber ich würde dann da auch wieder erwähnen wollen, dass man da, glaube ich, auch wieder unterscheiden muss, wen man vor sich hat. Also hast du jemanden, der einen Buy-in hat für sowas, was vielleicht so halt nichts Handfestes ist erstmal für einen Menschen? Braucht dieser Mensch vielleicht dann doch eher, ich sage jetzt wieder, einen Pronation-Drill, weil er oder sie letztendlich halt dann ein sofortiges Feedback wirklich bekommt? Versus, ich habe die Möglichkeit, mich vielleicht mal aus einem sympathischen Nervensystem rauszuholen, indem ich mich hinlege und einfach gut atme und meinem Körper eine gewisse Relaxation gebe. Also auch da muss man definitiv meiner Meinung nach unterscheiden, wen man vor sich hat.
Da muss man halt ein guter Coach / Therapeut sein und einfach verstehen, wen man vor sich hat und was dieser Mensch eventuell wie umsetzt, auch wenn wir das nie hundertprozentig wissen können.
Genau.
Und das ist bei solchen Fragen eigentlich immer die Antwort. Ein guter Coach oder Therapeut sein. Und das bedeutet eben, dass man auf sein Gegenüber eingeht.
Ja.
Okay, du bist ja heute der Fragenleser. Ich lehne mich zurück.
Christopher und Andreas, meine Lieben.
Danke, dass du mich zuerst genannt hast. Das bedeutet mir viel.
Mein lieber Nils, hallo. Erstens, zur Folge, wie sich euer Training über die Jahre verändert hat, interessiert mich auch mega, wie das Training eurer Kunden sich über Zeit verändert hat. Vielleicht habt ihr ja noch alte Trainingspläne rumliegen. Wurde da auch stark auf Kraft / Bodybuilding trainiert? Wie seid ihr verschiedene Phänomene angegangen? # Pull-Up-Hearts bei Schulterschmerzen. So, es geht noch weiter, aber da bleiben wir erstmal dabei.
Also ich habe auf jeden Fall ganz viele alte Trainingspläne rumliegen. Ich habe keinen einzigen Trainingsplan weggeschmissen. Ich habe 2 fette Ordner zu Hause. Die gehen zurück, also die gehen 10 Jahre zurück im Programming. Ja, der wurde auf jeden Fall anders trainiert. Da hatten wir noch eine ganz andere Vorstellung davon, wie Bewegen funktioniert, wie Training funktioniert. Fokus war schon ja noch Bodybuilding, Powerlifting geprägter, aber auch so geprägt von so diesen anfänglichen Functional-Trainingslehren. Also im Sinne von, man muss immer Core-Training machen und man muss ganz viele Anti-Bewegungen machen, also Anti-Extension, Anti-Rotation, Dinge, die man heute kaum noch sieht. Und wenn man sowas sieht, dann ist es nicht mehr Core-Training im klassischen Sinne, sondern eben spezifische Positionsarbeit, die wir machen. Ja.
Pull-Up-Hearts bei Schulterschmerzen oder generell auf die 1 definitiv, ganz klar. Jeder. Es gab Leute, die halt, keine Ahnung, wie viele hunderte Pull-Up-Hearts im Training gemacht haben, oder so.
Ja, ja.
Auch so ein bisschen als aktive Pause, ja, nimm das Gummiband und zieh mal dran.
Mach einfach mal ein paar Pull-Up-Hearts.
Ich glaube, und
das so pauschal Standardlösungen gab es halt früher bei uns ganz viel. So, natürlich. Du hast unter Rückenschmerzen, dann müssen wir ganz viel Core-Training machen und ganz viel Planken.
Ja.
Du hast Schulterschmerzen, dann machst du jetzt ganz viel Pull-Up-Hearts. So, das ist wahrscheinlich global gesehen der größte Unterschied, dass wir inzwischen tatsächlich individuell auf die Menschen und ihre Probleme eingehen und nicht mehr so diese 0815 Standardlösungen haben, die keine Lösungen sind, sondern nur die Illusion einer Lösung.
Und ich würde hier wieder eine ganz wichtige Unterscheidung treffen wollen. Und zwar, du hast ja gerade von Übungen gesprochen und von Bewegungen. Und ich glaube, das ist die Unterscheidung, die wir definitiv vornehmen müssen. Zu dem Zeitpunkt haben wir in Übungen gedacht und dachten eben, Übungen gut zu können, was wir sicherlich auch konnten. Wir haben aber nicht verstanden, was Bewegung heißt. Und erst als wir angefangen haben, das wirklich uns zu erarbeiten, was das wirklich bedeutet, erst dann konnten wir eben genau das tun, individuell arbeiten. Und ich glaube so, vielleicht denkt sich jetzt der eine oder die andere von euch, was labern die, aber es kommt in späteren Fragen, habe ich schon nämlich vorgelesen, bin heute vorbereitet, ich habe mir die Fragen tatsächlich durchgelesen.
Das ist krass.
Das ist wirklich verrückt. Und das ist eine unglaubliche Wichtigkeit, dass wir Übungen nicht mit Bewegung vergleichen.
Mhm. Ja, sehr guter Punkt. Und unterm Strich, also aus unserer Perspektive betrachtet, hat sich da sehr, sehr viel verändert, aber dann auch wieder so global gesehen, am Ende haben wir damals die Leute irgendwie stärker gemacht in grundsätzlichen Bewegungsmustern wie Squats, Hinge-Bewegungen und Split-Squats und Push und Pull, und das Gleiche machen wir immer noch, wir machen es halt besser als damals. Aber ja, so dafür zu sorgen, dass Leute stärker werden und Muskeln aufbauen, das hat sich jetzt nicht verändert, nur wie wir das machen, das hat sich stark verändert für uns, für jemanden, der das irgendwie von extern sieht, also der jetzt in die Zeitmaschine steigen würde, 8 Jahre zurückreist, sich eine Personal Training Session anschaut und dann wieder in die Gegenwart kommt, sich nochmal eine Personal Training Session anschaut, der wird vielleicht sagen so, boah ja, also so viel macht er jetzt ja nicht anders.
Mhm. So. Aber ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt aufgebracht. Global ist das Ziel natürlich das gleiche wie anno dazumal. Also einfach, das ist das gleiche. Stärker machen, vielleicht ein bisschen mehr Muskeln aufbauen und einfach Kapazitäten in allen Bereichen irgendwie fördern, die wir eben fördern können. Das sind ja nicht nur physische. Ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass wir jetzt eben halt dann doch individuell arbeiten. So nach dem Motto, wir geben dem Menschen mehr von dem, was er oder sie nicht hat. Und wir haben eben nicht ein Pauschalmuster, dass wir über jeden Menschen drüber stülpen und sagen, du machst halt die und die und die Übung. So, und dann wirst du schon besser, was halt heutzutage leider immer noch der Standard ist. So. Meistens, sondern es ist tatsächlich einfach so, und da würde ich sagen, dass wenn Leute, die bei uns hospitieren, die zum Praktikum da sind, wenn die quasi zusammenhängende Sessions hintereinander sehen bei einem gleichen Kunden, dann werden die schon vielleicht irgendwann mal die Frage stellen, hey, warum hinschst du eigentlich mit der Person so wenig? Oder warum machst du keinen horizontalen Pull? Oder you get the point. Weil es einfach so ist, dass es keinen Standard gibt, so quasi, ich muss vertikal ziehen, horizontal ziehen, vertikal drücken, horizontal drücken. Diesen Standard haben wir nicht. Wir haben das natürlich so als, ich sag mal, Übungsmatrix, dass wir uns natürlich dieser Übungen bedienen können, aber wir schauen uns erstmal wirklich an, was kann der Mensch, was kann er nicht so gut und von was braucht er mehr. Und danach wird entschieden, welche Übungen dann appliziert werden, weil wir vorher analysiert haben, welche Bewegung er vielleicht nicht kann. Und da liegt ein großer Unterschied. Und das ist der maßgebliche Unterschied. Auch der ist wieder so, hä? Verstehe ich jetzt nicht, aber da liegt die Grundlage für unsere wirkliche individuelle Arbeit. Soll ich weiterlesen?
Sehr gern.
Nachdem ich auch meine Brillengläser jetzt erneuert habe und jetzt auch wieder durchschauen kann, weil die waren so milchig, weil sie so verkratzt waren auch. Hm. Trainiert ihr mit euren Leuten, jetzt switcht auf einmal ins Bayerische oder Österreichische, weiß ich auch nicht. auch in Richtung kurze Sprints oder Agilität, beziehungsweise Übungen, welche ähnliche Fähigkeiten trainieren?
Ja, wir machen es aber nicht mit kurzen Sprints, sondern wir machen es mit Plyos. Übrigens auch eine Veränderung. Jeder macht Plyos inzwischen.
Massive Veränderung.
Vor 8 Jahren war das ganz selten. Da hat man irgendwie vielleicht mit ein paar Leuten, die irgendwie Bock hatten auf was Athletisches, ein paar Boxjumps gemacht. Also ein ganzer Trainingsbereich, der dazugekommen ist über die letzten Jahre. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man für die Genpop Sprints braucht, um, nennen wir es mal, Agilität zu trainieren. Ich glaube, dass Plyos da sogar die deutlich bessere Trainingsmodalität sind.
Und ich glaube, man muss sich ja Plyos auch, das ist wichtig, nicht nur als Pogos vorstellen, sondern Plyos sind ja so mannigfaltig. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, Plyos zu trainieren, die halt extrem viel Auswüchse haben können. Also halt in allen Ebenen sich zu bewegen und so weiter und so fort. Das ist ja das Schöne daran.
Ja, Plyos sind extrem variabel. Wenn man da so ein bisschen so ein System für sich entwickelt in seinem Kopf, dann ist es sehr, sehr nützlich für jeden Trainingsprozess und auch jeden Reha-Prozess, by the way. Hm.
Dritte Frage von Nils. Was waren die besten Aussagen/Quotes über Training, Coaching, Lifestyle, die ihr je gehört habt?
Boah, Digga. Soll ich jetzt meine Quotes-App-Notiz aufmachen?
Da müsste man einige vorlesen wahrscheinlich, gell?
Ja, wir sagen ja auch immer wieder, wir wollen eigentlich mal die Folge machen, wo wir einfach nur Zitate vorlesen.
Ich habe mich hier vorbereitet.
Dann go ahead.
Das ist verrückt, oder?
Das ist wirklich verrückt.
Ich muss ein bisschen ausholen, weil ich lese eine einfache Mitteilung von einem meiner Lieblingsphilosophen aus dem 19. Jahrhundert vor. Von dem Kierkegaard.
Man kennt ihn.
Man kennt ihn und ihr habt es auch bestimmt schon mehrmals gehört. Aber ich finde es einfach nach wie vor sehr treffend. Wenn wir beabsichtigen, einen Menschen zu einer bestimmten Stelle hinzuführen, müssen wir uns zunächst bemühen, ihn dort anzutreffen, wo er sich befindet und dort anfangen. Allein das ist schon so wichtig. Jeder, der dies nicht kann, unterliegt einer Selbsttäuschung, wenn er meint, anderen helfen zu können. Ganz wichtig, Leute. Also für uns als Therapeuten, als Coaches.
Haben nicht zugehört.
Oh Mann. Was hast du nicht gehört? Gar nichts gehört.
Den ersten Teil habe ich gehört, den zweiten nicht. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ich scroll hier nebenbei in meinen Quotes, damit also, ich auch was so Cooles finde wie du, ja, weil du dich halt vorbereitest. Es gibt, unfair.
Ist unfair, gell?
Also wiederhol bitte nochmal.
Ich höre jetzt
auf einmal.
Auf einmal.
So nach 7 Jahren, so höre ich, bin vorbereitet auf den Podcast.
Es gibt Gründe. Jeder, der dies nicht kann, unterliegt einer Selbsttäuschung, wenn er meint, anderen helfen zu können. Das ist massiv, Leute. Wenn ich wirklich einem anderen helfen will, muss ich mehr verstanden hat. Moment, sorry. Wenn ich wirklich einem anderen helfen will, muss ich mehr verstehen als er, aber zuallererst muss ich begreifen, was er verstanden hat. Falls mir dies nicht gelingt, wird mein Mehrverständnis für ihn keine Hilfe sein. Würde ich trotzdem mein Mehrverständnis durchsetzen, dürfte dieses wohl in meiner Eitelkeit begründet sein. Ich möchte meine Unterstützung durch seine Bewunderung ersetzen. Aber jede wahre Kunst der Hilfe muss mit einer Erniedrigung anfangen. Und Erniedrigung verstehen wir als, glaube ich, alle richtig. So, dass wir uns selbst eher wahrscheinlich nach unten setzen, weil wir wissen halt mehr als der Mensch, der Patient, der zu uns kommt.
Mhm.
Der Helfer muss zuerst knien vor dem, das ist alles metaphorisch, dem er helfen möchte. Er muss begreifen, dass zu helfen nicht zu herrschen ist, sondern zu dienen. Dass Helfen nicht eine Macht, sondern eine Geduldausübung ist. Dass die Absicht zu helfen einem Willen gleichkommt, bis auf Weiteres zu akzeptieren, im Unrecht zu bleiben und nicht zu begreifen, was der andere verstanden hat.
Wow, wow, wow. Ja.
Ja.
Das sollten sich ganz viele fett hinter die Ohren schreiben.
Ja.
Da steckt so viel unfassbar Wichtiges drin.
Ja. Ja.
I don't wanna be right, I wanna get it right. So.
Mhm.
Und ich glaube, es ist ein großes Problem, dass wir das oft nicht hinbekommen, gerade im Gesundheitsbereich. Als Arzt, als Physiotherapeut, als Trainer, als Abnehmcoach, whatever, whatever. Ja, das war ein ganz schönes Brett.
Ja, da würden so viele andere dazu passen auch und so, oder? Also so quasi auch Leute antworten auf Fragen, um sich selbst zu verargumentieren und nicht darauf einzugehen, was sie wirklich gehört haben und so weiter und so fort. Also ihr könnt jetzt nochmal zurückspulen oder schaut euch das an. Eine einfache Mitteilung von Kierkegaard, ich glaube von 1800 irgendwas, 92 oder so. Und das könnte man sich eigentlich so ausdrucken oder halt standardmäßig auf dem Telefon haben, wenn man immer wieder quasi zurückrudern muss und sich vielleicht gedacht hat, so in einer Session oder halt in der Interaktion mit Menschen, scheiße, habe ich wirklich die Intention gehabt, dem anderen zuzuhören und wirklich zu verstehen, wo er oder sie ist, oder ging es mir nur darum, einfach rauszuhauen, was ich weiß, um mich selbst zu profilieren.
Okay, dann nehme ich jetzt hier Jim Carrey. The effect you have on others is the most valuable currency there is.
Ja.
Um deinen nochmal zu ergänzen.
Passt super zusammen. Ja. Der Nils ist noch weit nicht am Ende.
Nils, was ist los?
Doch, letzte Frage von Nils. Was sind eure bisherigen Favorite-Übungsentdeckungen 2025?
Sprints. Mhm. Auf dem Tatanboden, in der Ebene. Hügelsprints habe ich schon öfter davor gemacht, aber so wirklich auf einer Bahn. Sprintstarts und Flying Sprints. Macht super Bock. Finde ich super. Mhm. Ansonsten ist jetzt auch nicht so viel dazugekommen bei mir, glaube ich, dieses Jahr. Müsste ich länger überlegen.
Ja.
Glaube ich. Ich habe ein paar Sachen wiederentdeckt dieses Jahr.
Mhm. Die da wären zum Beispiel?
Langhantelkreuzheben, Front Squats, Langhantelbankdrücken, Rip-Schulter.
Na, come on.
Mhm. Ja.
Ja.
Du?
Geschwindigkeit. Also den Faktor Geschwindigkeit in Krafttrainingsübungen zu denken und proaktiv zu integrieren. Das ist sowas, was mit dem ich gerade rumspiele und was mir total Spaß macht und was mein Körper, glaube ich, nicht gut kann und was er dadurch aber lernen kann. Und da davon ableitbar irgendwie Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Also halt wirklich Kompression, Dekompression. Also halt alles, was wir zum Beispiel bei Deep Tier so Pulsing Squats machen. Also halt, wenn wir da so, das mache ich ja in jedem Training. Aber letztendlich quasi auch meine Übungen, also diverse Übungen, vor allem würde ich mal sagen, so auf den Rumpf bezogen, hochrepetitiv mit einer hohen Bewegungsgeschwindigkeit zu machen und wirklich so die Rhythmisierung von Anspannung und Entspannung eben zu trainieren.
Ja, da haben wir auch mal im Training drüber geredet. Für dich, glaube ich, auch sehr gut. Vielleicht haben wir im Podcast auch mal drüber geredet, weil du, wenn du Sachen schneller machst, keine Zeit hast, die Bewegung zu zerdenken und halt automatisch reaktiv und arbeitest und dein System sich selbst organisieren lässt. Ja,
genau.
Ja, wir haben so viele Möglichkeiten im Krafttraining und so viele Stellschrauben, die wir beeinflussen können. Und Bewegungsgeschwindigkeit ist, glaube ich, eine, die ganz viele nicht auf dem Schirm haben.
Absolut nicht. Definitiv nicht. Und dann tatsächlich für mich auch ISOs. Und zwar halt mal wirklich ISOs zu machen. Und nicht irgendwie so zu denken, so okay, ja, jetzt mache ich halt irgendwie ein ISO und dann scheiße, wann ist die Uhr endlich vorbei? Sondern wirklich mit Intent ISOs zu machen.
Ja, habe ich auch kurz überlegt, ob ich das sage, weil jetzt so diese eben ISOs, ich mache jetzt auch viele ISOs in meiner Saison-Vorbereitung und davor habe ich auch schon viele gemacht und eben nicht nur quasi strukturelle ISOs, die jetzt spezifisch für meine Sehne sind, sondern halt auch so maximal kräftigere ISOs in spezifischen Winkeln und so weiter. Auch eine coole Sache, aber da stecke ich immer noch drin, damit rum zu experimentieren.
Mhm. Gut. Also Nils, danke für deinen Fragenkatalog. Aber du bist ja auch Wissenschaftler, deswegen musst du ja auch einen Katalog an Fragen abgeben. Benedikt, Shoutout. Die NSCA Germany möchte erreichen, dass ausschließlich Trainer mit sportwissenschaftlichem Abschluss Personal Training und Athletiktraining in Deutschland durchführen. Ich habe leider nicht die Möglichkeit gehabt zu studieren. Was haltet ihr davon? Also nochmal, die NSCA Germany, woher weißt du sowas? Weiß ich gar nicht. Also woher auch. Möchte quasi nur Leuten mit sportwissenschaftlichem Abschluss die Möglichkeit, Personal Training und oder Athletiktraining zu geben.
Ja, Potato, Potato, Tomato, Tomato halte ich davon. Also ich habe selber Sport studiert und würde ich mir jetzt irgendwie denken, okay, nur Leute, die das gemacht haben, was ich gemacht habe, dürfen irgendwie Trainer werden. So, dann halte ich davon gar nichts, weil die eigentliche Entwicklung findet halt eigentlich woanders statt. So, wenn, dann müsste es irgendwie einen Studiengang geben, der einen halt zum Trainer, also ein Bachelor of Masters in Personal Training oder sowas geben, also ein ganz neues Curriculum, dann würde sowas vielleicht Sinn machen, aber es ist, glaube ich, auch einfach unmöglich, diesen Standard einzuführen. Mhm. Also auch so, bleiben wir mal realistisch, so, was für einen Hebel soll denn die NSCA Deutschland haben, um irgendwie auf einmal komplett zu verändern, dass eben Trainer oder Personal Trainer kein geschützter Begriff ist und da irgendwie eine Form von staatlicher Reglementierung einzuführen. So, also ich glaube, das wird niemals passieren und ich glaube, dass ein Sportstudium eine coole Voraussetzung ist. Natürlich, nach wie vor, wenn man Trainer werden will, mega gute Baseline, aber das als Voraussetzung zu nehmen, das so, ja, halte ich für schwierig, weil ein Sportstudium dich nicht besonders spezifisch auf den Trainerberuf vorbereitet.
Absolut so. Nicht, if you ask me. So.
Ja. Also zumindest der Studiengang, den ich gemacht habe.
Ja, und meiner auch nicht. Definitiv nicht.
There you go.
Also da studierst du lieber die MTMT-Methode, dann weißt du definitiv mehr. Das ist ja eh selbstredend. Ja. Ich finde es auch hanebüchen, also so, was du gerade schon angesprochen hast. Designer ist ja auch kein geschützter Begriff. Wieso, also die NSCA kann sich nicht erdreisten, irgendwie Personal Training, whatsoever. Also es ist ja auch Bullshit. Dann halt, dann nennst du dich halt anders, wenn es so wäre. Ich glaube, du, Benedikt, bist einer, der viel mehr darauf vertrauen muss, was du wirklich kannst. So, ich meine, du bist, glaube ich, 57 Jahre alt oder so. Und du hast halt einfach einiges auf dem Kerbholz. Und Fluch und Segen zugleich. Und das ist ja genau die Diskussion, die man anstellen könnte. Also du hast unglaublich viel Erfahrung in dem Feld, was du machst. Und jetzt kommt aber, und das machst du ja, proaktiv. Und das ist ja das Schöne, finde ich. Das heißt, du hast in deiner Sportart unglaublich viel Erfahrung und bereicherst dich aber, wenn du so willst, sportwissenschaftlich, zum Beispiel durch unseren Podcast. Und jetzt will ich den gar nicht irgendwie so auf Silbertablett.
Den besten deutschen Fitness-Podcast der Welt.
Ja, aber you get the point. Von dem her, du machst eh alles richtig. Und du brauchst doch auch überhaupt gar nicht eine Zertifizierung oder sonst irgendwas. Das brauchst du doch gar nicht. So, also mach dir doch über sowas keine Gedanken. Das ist wirklich, das ist hanebüchen. Keiner, der zu uns kommt, ja, also bei keiner Bewerbung, die wir bekommen, ist es mir irgendwie wichtig, was die Leute auf dem Papier haben. Absolut nicht. Ja. Es ist ja so dreist von der NSCA, was du gerade schon gesagt hast. Was soll das? Ganz kurz. Letzte Woche oder vorletzte Woche haben der Basti und ich, als du biersaufend am Strand lagst in Griechenland, haben der Basti und ich so einen kleinen Exkurs in den Research über B-Lizenzen gemacht. Und es gibt schlichtweg kein akkreditiertes Institut, das eine staatliche Lizenz vergibt. Also alle B-Lizenzen, die sich damit rühmen, irgendwie staatlich akkreditiert sind, zu sein oder sonst irgendwas, es gibt es schlichtweg nicht. Das kann sich jeder hinschreiben. Jeder kann eine Ausbildung machen und kann schreiben, staatlich zertifiziert. Jeder. So, also
wir sollten das auch machen zum Beispiel.
Es ist hanebüchen, Leute. Also vor allem Benedikt, fall nicht in diese Falle, sondern mach dein Ding, bilde dich weiter. Du machst alles richtig.
Aber lasst euch das mal kurz auf der Zunge zergehen. Jeder Anbieter von irgendeiner Fortbildung, also eben wir auch, kann B-Lizenz auf sein Fortbildungsprodukt draufschreiben. Nichts davon ist geschützt. Das ist alles erfunden. Das ist alles made up. Das ist alles.
Alles, wirklich. Alles.
Nicht reguliert. Das ist nichts Offizielles, auch wenn es einem irgendwie so weiß gemacht wird. Aber generell, und ich will jetzt nur noch mal kurz die Gegenseite auch verargumentieren, generell ist der Anspruch oder der Ansatz, dass halt eine gewisse Qualifikation vorausgesetzt wird, damit jemand Personal Trainer oder Athletiktrainer werden kann, der ist natürlich nicht verkehrt, weil also alleine, was man halt so im Internet sieht an Coaches und Online-Coaches, ist halt auch hanebüchen so. Das sind Leute, die haben keinerlei Erfahrung in der echten Welt, die haben noch nie wirklich mit Menschen gearbeitet, sind gut im Content machen und haben vielleicht selber eine körperliche Transformation hingelegt. Dann nennen sich Online-Coach und fangen an, Menschen zu betreuen. Die haben meiner Meinung nach nichts verloren in diesem Feld, aber weil es halt der Wilde Westen ist, kann das jeder machen. Also von daher, ich verstehe diesen Anspruch und irgendwie wäre es schon gut, wenn es sowas gäbe, aber es gibt sowas halt nicht. Und selbst die Dinge, wo man denkt, das ist ja was Offizielles, sind auch nichts Offizielles, sondern alles ist nur erfunden. Und es gibt irgendwelche selbsternannten Institute, die Sachen anbieten, die aber selbsternannt sind und am Ende auch nur irgendwelche privaten Unternehmen sind, die irgendwelche Ausbildungen verkaufen. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema.
Es ist total schwierig. Ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben. Ich habe mir sogar was aufgeschrieben.
Jetzt reicht's.
Ich habe genau den gleichen Satz formuliert wie du. Ich verstehe den Versuch, ja, wie du es gerade beschrieben hast, weil es macht ja auch total Sinn, dass wir unser Feld versuchen zu professionalisieren. Aber weil es der Wilde Westen ist, das wird halt extrem schwer. Auf der anderen Seite bin ich auch davon überzeugt, dass Qualität sich immer durchsetzen wird. Und irgendwann mal wirst du eben bei jemandem landen, mit dem du ein gutes Gefühl hast, dem du vertraust, etc., etc., etc. Und dann wirst du mit dem auch Erfolg haben in der Arbeit. Das ist jetzt wieder ein anderes abgeleitetes Thema von dem Ganzen. Es ist schwierig, so.
Ja, ist es.
Zweite Frage von Benedikt. Wenn ich als Trainer eine Personal-Trainings-Einheit plane, dann orientiere ich mich an diese bekannte Zeichnung der 7 fundamentalen menschlichen Bewegungen.
Okay. So bekannt kann die nicht sein. Ich kenne sie, glaube ich, nicht.
Gewichtung der Themen und die genaue Ausrichtung passe ich je nach Kunden an. Ist das zu platt, wenn ich möchte, dass in der Einheit jede von diesen Bewegungen abgebildet werden soll? Wenn der Kunde kein Athlet ist und erst einmal einer werden möchte?
Mei, ist es zu platt? Ja und nein. Also ich glaube, es ist immer gut, wenn man irgendein System hat in oder ein Framework, ein Grundgerüst, innerhalb von dem man dann individuell eben seine Trainingsplanung anpassen kann. Und wenn dein Framework diese 7 fundamentalen Bewegungen sind, was auch immer die 7 fundamentalen Bewegungen in deinem System jetzt sind, so das weiß ich ja jetzt nicht direkt, dann ist es, glaube ich, ein guter Ansatz. Aber da steckt natürlich auch so ein bisschen Pauschalität drin, so dass du halt auf jeden Fall mit jedem diese 7 Sachen machst und die nur verschieden gewichtest. Vielleicht gibt's Leute, die brauchen halt von den 7 nur 5 und dann ist es auch okay, 2 komplett wegzulassen. Also man sollte sich nicht zu eng binden an sein System. Aber ja, generell klingt es nach einem logischen, sinnvollen und auch reproduzierbaren Ansatz und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man mit vielen Menschen arbeitet.
Ja, und gerade wenn man einfach so das globale Ziel immer vor Augen hat, da muss man es auch nicht zu sehr zerdenken. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist ja in einer Frage früher vom Nils auch schon irgendwie integriert gewesen, oder? Also so diese Unterscheidung zwischen Übungen und wirklicher menschlicher Bewegung. Ich meine, da liegt wieder der Hund begraben, glaube ich. So, wenn du jemanden hast, den du gut analysieren kannst, wo du einfach siehst, das kann dieser Mensch zu wenig, dann gibst du vielleicht diesem Menschen mehr von dem. Ich habe auch mir aufgeschrieben, ich weiß, es ist verrückt. Welche sind denn diese fundamentalen Bewegungen überhaupt?
Das müsste ich natürlich auch
sehr
gerne.
Das wollte ich ja dich fragen. Aber wahrscheinlich ist es halt, also Squat, Hinge, Push-Pull und dann in die Bewegungsrichtungen aufgeteilt oder so. I don't know, ist ja auch egal. Aber wahrscheinlich sind diese Bewegungen eher Übungen, ja, beziehungsweise Übungsclusters, wenn man so will. Und da sind wir genau bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Gerade du als Athletiktrainer im Tennissport solltest wahrscheinlich eine viel breitere Grundlage haben, als nur in Übungen zu denken.
Ja, aber also Bewegungsmuster sind immer gekoppelt an Übungen.
Genau.
Aber
das meine ich ja.
Die Basis sind ja trotzdem Übungen. Ist trotzdem Bewegung.
Ja, natürlich. Ja, aber das ist ja genau die Unterscheidung, die man verstehen muss. So, das ist ja genau das, was du gesagt hast. Wenn es 7 sind und jemand macht vielleicht in einer Session nur 5, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, das Wichtige, danke nochmal für diesen Reminder, ich glaube nicht, dass jeder quasi wenn man nach diesen 7 fundamentalen Bewegungen vorgeht, was auch immer die sind, dass quasi jede Einheit alles abbilden muss.
Nee, das auf keinen Fall.
Ganz genau.
Ja.
Gerade wenn du die Möglichkeit hast, mehrere Einheiten in der Woche vielleicht zu machen, dann teilst du es halt einfach in einer guten Trainingsplanung auch auf diese 2 oder 3 Einheiten auf.
Periodisierst die Nummer halt.
Ganz genau. Ja. Gut, nächste Frage. Hallo liebes MTMT-Team, mein Mann und ich feiern euren Podcast. Wir checken zwar nicht immer alle Begrifflichkeiten, da wir Hobbysportler und keine gelernten Physios sind, wir auch nicht, hören euch aber immer gerne zu. Nun zu meiner Frage. Was sind für euch im Training, jetzt geht's weiter, da habe ich mich nicht mehr vorbereitet, die wichtigsten 5 Übungen/Skills, die man immer integrieren oder machen sollte? Also eigentlich die gleiche Frage. Es gibt ja mittlerweile so viele Infos, aber was sind für euch die ganz grundsätzlichen Basics? Vielen Dank und ganz schöne Grüße. SND.
Plyos, Squat, Hinge, Push, Pull. Next.
Na, das ist doch, das kann man doch so nicht sagen, oder? Also ja, doch, man kann es
also
sagen.
Also spezifische Übungen, da haben wir jetzt gerade schon irgendwie genug drüber geredet. So denken wir einfach nicht, sondern wir denken in Bewegungsmustern. Und wenn man es runterbrechen will, dann wären das die 5, die ich gerade gesagt habe. Wahrscheinlich, die einfach in einem Trainingsplan nie fehlen, unterschiedlich gewichtet sind, rein und raus rotiert werden im Trainingsprozess. Ich könnte mich jetzt auch hinstellen und dir die 5 Übungen sagen, die im Moment bei mir halt irgendwie auf jeden Fall drin sind,
ja, aber
in
schon
meinem
mal,
Training.
In der Frage ist ja auch nicht nur Übungen, sondern Übungen / Skills.
Ja, also ein Bewegungsmuster ist für mich ein Skill. Mhm. So, weil wenn du weißt, wie ein kniedominantes Bewegungsmuster, ein Squat funktioniert, dann hast du diesen Skill gelernt und dann kannst du den anwenden auf verschiedene Übungen, verschiedene Kniebeugen-Varianten oder auch Split-Squat-Varianten. Wenn du weißt, wie ein Hinge grundsätzlich funktioniert, kannst du diesen Skill anwenden auf unendlich viele Hinge-Varianten. Das gleiche bei Push, das gleiche bei Pull, das gleiche bei Plyos. Das heißt, da gibt es sehr große Überschneidungen. Natürlich ist es dann kein spezifischer Skill, aber es ist quasi ein globaler Skill, kannst du dieses Bewegungsmuster. Und da sind diese fünf schon sehr, sehr elementar auch als Skills. Mhm. So, weißt du, wie man was drückt und was zieht? Wenn ja, cool, weil dann bist du gut aufgestellt für den Rest deiner Trainingskarriere.
Mhm. Also würdest du quasi, also ich würde mal so verargumentieren, dass genau diese, ich sag mal, globale theoretische Antwort deinerseits sich verändern würde dahingehend, wenn man wirklich die Möglichkeit hätte, mit euch jetzt zum Beispiel 1:1 zu arbeiten, dann würde man vielleicht reinzoomen können und noch mehr Sachen detektieren, die man vielleicht dann anders in den Fokus rücken würde.
Ja, aber die stecken alle drin in den fünf, die ich gesagt habe. Also weißt du, ich habe jetzt gerade kurz gedacht, so okay, Skills, wie kannst du stacken, kannst du deinen Fuß gut belasten,
ja,
und so weiter. Das ist ja mit drin in, kannst du einen guten Hinge, kannst du einen guten Squat. Also das ist ein Teil davon. Das heißt, wenn du diesen Skill gelernt hast, dann stecken da ja schon wieder so spezifischere Skills mit drin. Von daher muss man da, glaube ich, nicht weiter reinzoomen. Gibt einfach eben ein paar grundsätzliche Dinge, die jeder können sollte. Und wenn er die kann, eben dann kann er alles Weitere machen, alle Variationen machen. Von daher bin ich eigentlich mit meiner allerersten Antwort schon relativ zufrieden. So.
Ich bin auch
Push-Pull, Hinge, Squat,
ja, ich bin auch sehr zufrieden mit der Antwort. Ich denke aber trotzdem einfach, also das ist eine sehr, sehr allgemeine theoretische Antwort ist. Und wenn du quasi faktisch mit diesen zwei Herrschaften arbeiten würdest, dann würde sich die Arbeit noch, also die Antwort noch weiter ausdifferenzieren, logischerweise. Ja, aber ja, ich glaube, das ist eine zufriedenstellende Antwort, hoffe ich. Yo, Andy, in Klammern mit I. Und yo, Quiz, was geht? Und yo, an den Rest von MTMT. Auch. Aber zum Punkt. Folgende Frage an euch. Wenn ein Kunde nach außen hin, in Anführungsstrichen, gut trainierbar wirkt, aber sich über Monate oder unbestimmte Zeit hinweg kaum echte Leistungssteigerung / Belastungskapazität oder Bewegungsqualität aufbaut, wie geht ihr mit solchen Fällen um? Woran macht ihr dann auch fest, ob der Flaschenhals eher Coaching, Übungsauswahl, gegebene Kapazität, Nervensystem oder was ganz anderes ist?
Der Flaschenhals wird...
Shoutout. Für die Frage.
Der Flaschenhals wird, glaube ich, nichts von dem sein, was du da aufgezählt hast, sondern die Intention und die Anstrengung und der Effort, den der Mensch in sein Training steckt. Und das liegt natürlich auch in deiner Verantwortung als Coach. Also bevor ich jetzt hier irgendwie anfange mit irgendwas Nervensystem, sorry, Leute, wenn sich nichts verändert, dann ist wahrscheinlich die Intensität im Training einfach nicht hoch genug. So, da sollte man als allererstes hinschauen.
Mhm.
Und das ist in, keine Ahnung wie viel Prozent der Fälle der limitierende Faktor, warum Menschen sich nicht anpassen. Und es wird gerne verkompliziert, verwissenschaftlich, irgendwas. So, ich sehe diesen Trend. Deswegen rante ich jetzt auch gerade drüber. Also, oh ja, die Regeneration und dein Nervensystem und du bist ja gar nicht in dem richtigen parasympathischen Zustand, bla bla bla. Ja, alles schön und gut. Das sind alles Themen, mit denen wir uns auch sehr gerne beschäftigen. Aber du darfst als Coach auf keinen Fall diese Komplexität und das Nerdtum und diese ganzen Bereiche als Ausrede dafür nehmen, dass du nicht einfach nur dafür sorgst, dass dein Kunde verdammt nochmal hart trainiert. Weil das ist in den allermeisten Fällen der Flaschenhals. Und wenn das gewährleistet ist, und bei wem ist es schon gewährleistet, gerade wenn wir mit der Genpop arbeiten, dann kann man natürlich auch und sollte man auch über in erster Linie Dinge wie Regeneration und Ernährung sprechen. An zweiter und dritter Stelle.
Du hast aber, also das erste Wort, was der Dominik, Grüße gehen raus, eben gesagt hat, Coaching. Also das hat er schon.
Okay, ja gut, dann steckt es da mit drin.
Das steckt da auf jeden Fall mit drin. Also das ist ja, darauf beziehst du dich ja eigentlich.
Ja.
Also quasi auf
unsere. Ist ein Teil von Coaching.
Genau, auf unsere Aufgabe, auf unsere Verantwortung als als Leader in der Situation. Ja.
Aber also eben, warum es mich so getriggert hat, alleine da sowas wie Übungsauswahl oder sowas reinzuschreiben, ist, das steht so weit unten in der Liste.
Ja.
Also in der Liste, wenn es um dieses Problem geht, so mein Kunde macht keine Fortschritte.
Ja.
Übungsauswahl kommt irgendwo auf Platz 37 oder so ungefähr. Aber ja, Coaching, ja, ist deine Verantwortung am Ende.
Das ist ja so witzig, weil
deine Verantwortung.
Es hängt ja total zusammen, oder? Also Übungsauswahl bedeutet ja, also für mich, dass du mit einer Person schon eine gewisse Zeit arbeitest, dass überhaupt Übungsauswahl als Faktor irgendwie in die Gleichung mit reinkommt. Weil wenn du halt eine schlechte Trainingsplanung machst und ich sage jetzt einfach mal 2 Jahre lang die gleichen Übungen mit einer Person machst, die ins Personal Training kommt, naja, dann ist es natürlich auch ein Faktor, ja, logischerweise. Aber es geht erstmal auf jeden Fall darum, dass wir uns dann als Trainer, als Therapeuten, als Leader in der Situation an die eigene Nase packen müssen und uns fragen müssen, hey, was bringe ich da überhaupt rein in meinen Job?
Ja. Deswegen will ich auch von dem ganzen anderen Zeug halt gar nichts hören, erstmal.
Ja. Gut. Der Max hat schon wieder eine Frage gestellt.
Anderer Max oder gleicher Max?
Gleicher Max.
Gleicher Max.
Der süße Max schreibt, Moin ihr Süßis, ist es nur mein Bias oder fehlt wirklich gefühlt nahezu allen Innotationen?
Hast du dir dazu auch was aufgeschrieben?
Na, ich habe hier schon lange keine Notizen mehr.
Hey. Du hast es probiert.
So, naja, aber.
Ja?
Also, hey. Sorry.
Ja, nein, ich bin nach wie vor tief beeindruckt und auch stolz.
Ich auch. Ich bin auch stolz auf mich. Okay.
Ja, was heißt denn das?
Was heißt denn das? Global, meint er wahrscheinlich.
Ja.
Ja, also mit Max kann man auf dieser Ebene sprechen.
Gemessene Innenrotation, reden wir davon, also quasi passiv gemessene Range of Motion der Hüfte oder der Schulter oder global gesehen. Wenn man es als globales, abstraktes Konzept sieht, dann würde es ja übersetzt bedeuten, fehlt allen Leuten die Fähigkeit, Kraft zu entwickeln,
ja,
Kraft in den Boden zu applizieren.
Ja.
Und ja, diese Fähigkeit fehlt den meisten Leuten, weil die meisten Leute da draußen extrem schwach sind,
ja,
und schon mit der Schwerkraft überfordert sind. Und gerade in dem, was du machst, Max, und also ich schätze jetzt einfach mal, dass ich grob einschätzen kann, wie dein Klientel aussieht, da würde es mich nicht wundern, wenn das den allermeisten fehlt, diese Fähigkeit, weil sie sich nicht belasten, ihr System das nicht gewöhnt ist, Kraft zu erzeugen, und dementsprechend sie einfach nicht gut darin sind, global gesehen zu innen rotieren. Mhm. So vielleicht. So könnte man es beantworten.
Ja, absolut. Also das wäre auch mein Gedanke gewesen. Ich frage mich dann aber auf der anderen Seite daneben, dass ja viele Menschen doch kompensatorisch so compressed sind, und frage mich dann, wie die auf einem Spektrum die Möglichkeit, innen zu rotieren, in einem gewissen Areal durch diese Compressedheit vielleicht genommen wird und anderweitig aufgebracht werden muss.
Ja, das ist ja die Sache. Also innen rotieren, Kraft erzeugen muss jeder, damit wir eben wenigstens
nicht zusammenklappen,
wenigstens nicht in uns zusammenfallen und wenigstens der Schwerkraft widerstehen können. Und das bedeutet halt, jeder kompensiert auf seine Art und Weise dafür. Und das ist dann die Frage so, ja, diese Menschen können nicht innen rotieren, wenn du so willst, aber sie machen es trotzdem irgendwie halt kompensatorisch, und dann kommen halt alle möglichen Muster dabei raus und es äußert sich halt bei jedem Menschen irgendwie auf eine andere Art und Weise. Der eine, keine Ahnung, kompensiert es mehr durch seinen Fuß, der andere mehr irgendwie durch seine Beckenposition oder. Und das sind dann halt die Kompensationen, die langfristig oft für Probleme sorgen und warum Leute dann zu dir in die Praxis kommen, zum Beispiel, Max. Und ich meine, das ist ja auch das, was du gerne machst, dann versuchen rauszufinden, wie kompensiert der Mensch, wie kann man dem Menschen dabei helfen, dass er vielleicht andere Strategien findet, Kraft zu erzeugen, der Schwerkraft zu widerstehen und so weiter und so weiter. Also es ist eine tiefe Frage.
Ja, ja, voll.
So. Und eben, die ist genauso deep, wenn man sie nur darauf bezieht, warum fehlt allen Leuten gemessene passive Innenrotation in der Hüfte zum Beispiel. Aber das macht schon mehr Sinn, das globaler zu beantworten, so, glaube ich.
Absolut. Ja, beim nächsten Mal, Max, wenn wir uns live sehen, dann können wir darüber diskutieren. Das ist ja auch eine philosophische Frage.
Ja, eine gesellschaftsphilosophische Frage.
Julian fragt, ich würde mich über einen Podcast mit Thilo freuen, über seine Teilnahme an dem Alpine 8 Everesting. Habe ich das richtig vorgelesen? Ja. Das machen wir. Wir holen uns den Thilo hierher, wenn er Zeit hat, wenn er nicht wieder auf irgendeinem Berg kraxelt oder so, dann kommt er.
Aber wird die Folge nicht kurz? Ja, ich bin halt immer hochgelaufen, dann bin ich wieder runtergefahren, bin ich wieder hochgelaufen. Habe ich gemacht, bis ich auf dem Everest war.
Ja, er erzählt euch bestimmt so ein Kacka-Stories, erzählt er euch bestimmt auch viel und so. Nein, es ist interessant.
Wie viel Kram-Carbs er sich immer reingeschraubt hat in der Seilbahn und so.
Das machen wir auf jeden Fall. Das ist interessant. Damian23. Hallo zusammen. Wie würdet ihr Mannschaftstraining, in meinem Fall Basketball, Montag, Mittwoch, Spiel am Wochenende, im Trainingsplan berücksichtigen, beziehungsweise wie das Krafttraining und Ausdauertraining drumherum bauen, um möglichst regeneriert in die Einheiten zu gehen? Ich bin 44 Jahre alt. Und Überlastungen zu vermeiden. Beste Grüße, Robert.
Ich glaube, da haben wir in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet, als ich über mein Preseason-Training geredet habe. Also wichtig ist einfach zu verstehen, dass eine Trainingseinheit Basketball oder ein Spiel halt quasi ein intensiver Stimulus ist. Und das musst du halt in deine Wochenplanung einpflegen. Und dir dann Gedanken drüber machen, okay, wo macht's Sinn, vielleicht ein schwereres Krafttraining zu machen, wo macht es Sinn, eine leichtere Session zu machen oder vielleicht gar keine Session zu machen. So in deinem Fall, der Donnerstag würde sich vielleicht anbieten, eine schwerere Kraftsession zu machen, weil du dann am Freitag regenerieren kannst und am Samstag erst dein Spiel hast. Vielleicht macht dann am Freitag eine leichtere Cardio-Session Sinn, du bewegst nochmal alles durch, kriegst keinen Impact auf dein System, aber kannst dich trotzdem nochmal eben kardiovaskulär ein bisschen fordern, weil davon wirst du bis auch Samstag wieder regeneriert sein. Und dann machst du vielleicht am Dienstag noch eine leichte Gym-Session und am Sonntag machst du einen Off-Day oder irgendwie so. Also halt einfach das so ein bisschen High-Low-mäßig aufteilen, dass du quasi nicht jede Trainingseinheit das gleiche Stressniveau dir abholst insgesamt, sondern eben Tage hast, wo der Gesamtstress ein bisschen höher ist, manchmal ist er ein bisschen niedriger, dass dein System einfach die Möglichkeit hat, sich da gut zu regenerieren und zu regulieren und deine Trainingstage sich nicht gegenseitig kannibalisieren, sondern ergänzen.
Genau.
Würde ich sagen. Und ich finde, ich denke immer viel in Impact in meinem Training, so, weil ich halt einfach eben, ich habe jetzt gerade einmal die Woche nur Basketball, bald wieder zweimal, dann wieder dreimal. Das ist immer viel Impact für mein System und so plane ich dann auch eben meine Sprints, meine Plyos und so, so, dass ich nicht eben da keine Überlastungserscheinungen entwickle. Mache auch kein Cardio im Laufen zum Beispiel aus genau dem Grund, so.
Cardio mitlaufen. Indem du läufst,
meinst du? Indem ich laufe.
Ja, ja.
Sowas meine ich nicht, Leute. Außer Montag, wo ich halt Sprints und Temporuns habe. Aber meine zwei anderen Cardio-Einheiten sind auf jeden Fall zyklische, also halt so auf dem Fahrrad oder auf dem Rudergerät.
Was du gesagt hast, wo einfach auch kein gelenkender Impact erfolgt quasi.
Genau.
Ja, das sind, glaube ich, so die wichtigen Sachen. Das sind so Sachen.
Stellschrauben, die man benutzen sollte.
Mhm. Die Marie fragt, Grüße gehen raus, Marie. Hallo ihr Lieben, erstmal ein fettes Dankeschön für euren großartigen, kostenlosen Content. Eure gesunde, reflektierte Haltung zum Thema Training, Ernährung und generell zum Leben tut einfach gut, vor allem in dieser Social-Media-Welt. Eure Tiefe und Ehrlichkeit stechen da echt raus. Nun genug der Lobhudelei.
Oh,
jetzt
schade.
Zu meiner eigentlichen Frage. Habt ihr Tipps oder Empfehlungen bei Hallux Valgus und generell bei Füßen mit viel Pronation? Vielleicht mal LeBron fragen. Gibt es Übungen, die ihr da besonders empfehlen würdet? Und sollte man zum Beispiel bei Squats auf bestimmte Dinge achten? Danke euch jetzt schon mal und liebe Grüße.
Boah, also als erstes Shoutout an Vivian Gläsel.
Vivi.
Shoutout Vivi. War auch schon Gast auf diesem Podcast.
Ah, darf ich kurz?
Den kannst du dir zum Beispiel mal anhören und dann auch mal gucken, was Vivi so macht.
Sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Weil so, die ist halt einfach Spezialistin in auch genau diesem Bereich von Hallux Valgus.
Wie ich mir habe sagen lassen, hat sie gerade ein Programm zum Hallux Valgus erstellt. Und vielleicht gehst du da mal rein und holst du das, weil ich denke, dass das wahrscheinlich der beste Weg ist für dich.
Ja, Shoutout Vivi, Code MTMT, ja.
Für alles, oder wie?
Für alles. Hey, ihr wisst doch, egal was ihr kauft oder macht, immer Code MTMT, so. Man kann es ja mal probieren. Und im Zweifelsfall kriegt ihr krasse, geilen Rabatt.
Ja, stimmt. Überall, wo man sowas eingeben muss. Okay, weiter. Dann vielleicht aber nochmal, vielleicht kann man nochmal eingehen auf die, dann gibt es Übungen, die ihr da besonders empfehlen würdet. Und sollte man bei Squats auf bestimmte Dinge achten? Also zum Beispiel bei Squats. Da hast du so vorher auch schon was gesagt darüber, so ein bisschen. Ich muss es eigentlich probieren, Leute.
Soll ich noch ein bisschen Wasser reingießen?
Nein, ich will es löffeln nachher.
Okay. Habe ich vorhin schon was dazu gesagt? Also es gibt auf jeden Fall Übungen, die einfach deinen Fuß in andere neue Positionen bringen, die deinem Fuß mehr und bessere Bewegung beibringen. Also da müsste ich dann eben sehen, wie der so aussieht. Aber ich meine, du sagst, du hast einen Hallux Valgus, du hast gleichzeitig Probleme mit Pronation. Mhm. Steht auch was zur generellen, also Plattfuß oder irgendwie sowas noch drin? Nee?
No. Generell Füße mit viel Pronation.
Ja, also halt Übungen, die einen dynamischen Shapeshift, also eine dynamische Veränderung in der Form von deinem Fuß haben. Das könnte zum Beispiel bei Squats bedeuten, dass du dich auf eine Fersenerhöhung stellst und dadurch einfach in der Startposition schon deinen Fuß in eine andere Position bringst, als wenn du immer nur alles quasi flach auf dem Boden stehend machst. So, also das wäre jetzt das Prinzip ganz simpel angewandt auf eine Kniebeuge zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch sehr spezielle Fußübungen, die man machen kann. Ich finde es immer super, da viel zu integrieren in Sachen, die man vielleicht eh schon macht, also die du vielleicht auch schon machst. Wenn du schon Squats machst und Split Squats und Hinges, dann kann man da auf jeden Fall rumexperimentieren mit Slantboards auch in der Frontalebene, also dass man eben zum Beispiel die Außenkante von dem Fuß ein bisschen erhöht oder die Innenkante, also einfach da so ein bisschen neue Positionen verwenden und in diesen neuen Positionen und Orientierungen von deinem Fuß auch Kraft erzeugen, ist wahrscheinlich eine gute Sache, weil Füße sich halt auch so anpassen und auch strukturell anpassen an immer wieder die gleiche Strategie, die man fährt. Und durch eine veränderte Ausgangsposition kann man die Strategie verändern und einfach wieder ein bisschen mehr Variabilität in dieses komplexe System Fuß- und Sprunggelenk bringen.
Also ich glaube, dass jetzt auf einem Squat oder Hinge, deswegen hast du ja vorhin gesagt, bei der Beantwortung der Frage, was man so fundamental irgendwie können sollte. Also wenn du den Fuß richtig belastest, also wenn jemand gut squatten kann, gut hingen kann und so weiter, dann wird vermeintlich die Fußbelastung auch in Anführungsstrichen gut sein. Was ich vorhin gemeint habe, mit dem mehr reinzoomen oder halt die Frage global beantworten. Und so würde ich es auch sehen. Also ich denke, für Spezifität check wirklich das Programm von der Vivi aus. Und für alles andere, glaube ich, gibt es einfach so einen Standard, wie du dann irgendwie die Fußbelastung denken solltest. Und da gibt es, glaube ich, aktuell auch ein Reel auf dem Instagram-Kanal von MTMT.
Da kommt sogar bald noch eins.
Siehst du?
Also jetzt sind die schon draußen.
Und genau das meine ich einfach. Das kannst du dir mal anschauen. Also einfach, wie es darum geht, so den Fokus auch in der Fußbelastung zu haben. Und dann, was der Chris gerade gesagt hat, so ich glaube, wir sind alle halt sehr, sehr stark darin, gut zu kompensieren und unseren Kompensationen irgendwie stark zu werden. Und eine Veränderung vom Fuß in einer dynamischen Bewegung, wie zum Beispiel einem Hinge oder einem Squat, auch zuzulassen, ich glaube, das ist die hohe Kunst. Und sowas muss man sich wieder erarbeiten, wenn man es verlernt hat.
Ja, also gibt es natürlich x Sachen.
Ja, x. Nächste Frage.
Einen guten Wadenheber zum Beispiel auch lernen, kann sehr, sehr nützlich sein. Mhm. Vielleicht auch die Orientierung von deinen Zehen tatsächlich verändern. Also Hallux Valgus heißt ja, dass der große Zeh wahrscheinlich eher so nach außen zeigt. Kann man auch arbeiten mit so, dass man halt irgendwas zwischen großen und zweitgrößten Zeh packt, dass der große Zeh wieder ein bisschen mehr nach innen.
Nein, nach innen zeigt er.
Zeigt.
Nach außen. Das Großzehengelenk ist quasi eher exponierter und der große Zeh schiebt nach innen und sich vielleicht sogar so krümpelt sich vielleicht so unter.
Genau, also der große Zeh geht nach da, das meine ich, nach außen.
Ja.
Also nach lateral. Und dann kann man so mit einem Toe-Spacer zum Beispiel den wieder so ein bisschen in eine andere Orientierung bringen. Aber ich denke zum Beispiel, bei der Vivi wirst du einfach Ansteuerung von gewissen Fußmuskeln, intrinsischen, extrinsischen Fußmuskeln wieder trainieren und üben. Und zum Beispiel dafür sorgen, dass dein großer Zeh es eben auch schafft, nicht nur nach außen so zu zeigen, sondern auch wieder nach vorne oder nach innen und so weiter und so weiter. Check das aus.
Ja.
Ab zu Vivienne.
Der Maxi fragt: Hi ihr Lieben, wie immer erstmal vielen Dank für eure Arbeit. Der MTMT-Podcast ist fester Bestandteil meines Lebens geworden und ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge. Zu meiner Frage: Ist effektiver Muskelaufbau parallel zu forderndem Kampfsporttraining möglich? Im Moment gehe ich 2x die Woche zum Thai-Boxen, mache 2x schweres Ganzkörperkrafttraining und gehe zusätzlich 1x die Woche laufen. Hatten wir die Frage nicht schon mal vor 3 Wochen oder so?
So ähnlich hatten wir die, ja.
Oder? Warte. Die Thai-Box-Einheiten sind kardiovaskulär und fürs ZNS sehr anstrengend. Beim Krafttraining lege ich Fokus auf schwere Grundübungen mit sauberer Ausführung und eher im niedrigen Wiederholungsbereich. Laufen in Zone 2 für Grundlagenausdauer und etwas lockerer. Zudem habe ich einen sehr körperlich betonten Job in der Pflege. Ich tanke jeden Tag gut Kalorien und schaue, dass ich konstant im leichten Überschuss bin. Regeneration wird natürlich auch beachtet, könnte aber dennoch etwas besser laufen. Ich möchte sowohl meine Skills im Kampfsport verbessern, als auch einige Kilos qualitative, möglichst trockene Muskelmasse aufbauen. Denkt ihr, mit der genannten Kombination an Einheiten über die Woche ist das realistisch? Oder kollidieren die verschiedenen Reize langfristig zu stark? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich nicht mehr so stark ins Übertraining komme wie noch vor einem Jahr. Werte wahrscheinlich, steigen relativ konstant. Und auch die Beweglichkeit im Kampfsport geht voran. Chaotische Frage. Ich weiß, bin dennoch gespannt auf eure Antwort. Besten Dank, Maxi.
Gar nicht chaotisch. Ja, dann ist die Antwort auch die gleiche wie letztes Mal, oder? Weil wenn deine Kraftwerte hochgehen, wenn du dich anpasst an dieses Krafttraining, dann machst du ja anscheinend alles richtig und es geht voran. Und ja, es ist definitiv möglich, auch effektiv Muskeln aufzubauen mit dem Setup, das du hast. Ich hätte nur einen kleinen Punkt vielleicht, wenn du sagst, so die Thai-Boxen ist es, oder?
Ja.
Wenn die Einheiten sehr ermüdend sind, auch für dein ZNS und so weiter, dann weiß ich nicht, ob du dich so sehr auf große Grundübungen konzentrieren solltest, weil die halt auch sehr viel Impact haben, sehr ermüdend sind. Und vielleicht könntest du ein bisschen mehr Richtung Isolationsübungen und Maschinen gehen, weil du da halt einen sehr, sehr guten Hypertrophie-Stimulus setzen kannst, ohne dich gesamtkörperlich oder auch zentral nervös so sehr zu ermüden, wie du das tust, wenn du schwere Squats, schwere RDLs mit einer Langhantel zum Beispiel machst. Also so könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Das war so mein erster Gedanke. Mhm. Aber ansonsten, wenn du stärker wirst, wenn deine Kraftwerte nach oben gehen, dann wirst du auch Muskeln aufbauen, vor allem wenn du tatsächlich in einem leichten Kalorienüberschuss bist. Und ja, also solange es funktioniert und du das auch merkst, mach weiter, was du machst, weil du machst es gut.
Darf ich dich vielleicht fragen, was würdest du machen, wenn er jetzt an dem Punkt wäre, dass er sagt, okay, jetzt hat das alles funktioniert, aber jetzt funktioniert es nicht mehr?
Dann würde ich erstmal weitermachen, so, weil Plateaus sind ganz normal, Anpassung passiert nicht linear, weil wir keine linearen Wesen sind. Und wenn es dann wirklich ein Plateau ist, also wenn du halt einfach weitermachst, was du machst, nochmal ein paar Wochen und dann gilt es eben einfach, die Trainingsplanung zu hinterfragen und zu variieren. Also wie durchbricht man ein Plateau immer? Durch Variation, und das kann bedeuten Variation in Wiederholungszahlen, in Übungsauswahl, in Volumina, bla bla bla. Das ist ja alles Variation. Und dann braucht es vielleicht irgendwann ein bisschen Variation, aber wichtig, nicht sofort, wenn man auf ein Plateau stößt, sofort alles anders machen, sondern erstmal weitermachen und gucken, ob sich das nicht quasi von alleine ergibt mit dem Plateau. Mhm. Und dann, also eben, das würde für mich dann Sinn machen, in deinem Fall, dass ich sage so, hey, jetzt hast du, keine Ahnung, 6 Monate so trainiert, wie du es geschildert hast, irgendwie geht es gerade nicht mehr so gut voran, dann würde ich zum Beispiel das machen, was ich gerade schon gesagt habe, so ein bisschen die schweren Grundübungen vielleicht mal sein lassen und eben das Ganze ein bisschen shiften in mehr Isolation und mehr maschinenbasierte Arbeit, aber eben auch nur ein leichter Shift, nicht auf einmal alles, so keine einzige Grundübung mehr und alles nur noch mit Maschinen machen, sondern einfach mal so, keine Ahnung, vielleicht 50% weniger komplexe Grundübungen und dafür 50% mehr quasi klassisches Bodybuilding an Maschinen und mal gucken, was das so für dich macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr gute Variation ist, ja, für dein Ziel.
Voll geil.
Weil du vielleicht auch mehr Kapazitäten dann wieder hast fürs Kickboxen und da dann auch wieder schneller, besser bist und so weiter und so weiter.
Ja, rein motivational schon.
Ja.
Also selbst wahrscheinlich, wenn man den physischen Stress, wenn der gleich bliebe, wäre wahrscheinlich der Gain trotzdem da, weil einfach die Motivation hochgeht. Ja, das ist eine super Intervention.
Gut.
Ich glaube.
Ansonsten weiter so und baller den Lauch ein paar schöne Low-Kicks in die Schienbeine rein.
Der Dominik fragt.
Schau mal.
Hallo ihr zwei. Nach langem, ewigen Texte schreiben und ausformulieren und was weiß ich nicht alles, hier die Frage, die dann doch gar nicht so kompliziert ist. Wo ist bei euch die Unterteilung zwischen Physiotherapeut und Personal Trainer? Arbeite selber in beiden Bereichen und finde, dass man sie nicht vollständig trennen kann, was auch gut so ist. Was denkt ihr darüber? Liebe euren Podcast, Insta etc. und den immer wieder neuen Input in die Welt der Bewegung. Am liebsten das Fachgesimpel. Danke, Dominik. Nochmal, die Frage. Hast du?
Ja, also wo ist die Grenze zwischen...
Wo ist die Unterteilung zwischen Physiotherapeut und Personal Trainer?
Ja, sag mal. Du warst ja mal fast Physiotherapeut.
Ich weiß nicht, ich glaube, dass... Also nochmal, wir sind hier Trainer, also wir sind keine Physios. Ich glaube, dass immer noch Leute irgendwie denken, dass wir Physiotherapeuten sind.
Ja, ja, ein Haufen.
So. Ja, ich weiß nicht.
Ist doch schön auch.
Ich glaube global, oder ich hoffe, dass wir in diesen zwei Disziplinen immer angeglichener denken und die Herangehensweise, wie wir Menschen betreuen, ob jetzt im Training oder in der Therapie, immer gleicher gedacht wird. Von dem her würde ich da letztendlich irgendwie auch, genau wie du es formulierst, eigentlich keine große Unterscheidung treffen. Ich glaube, dass ein Physiotherapeut, eine Physiotherapeutin halt natürlich ganz andere Möglichkeiten noch hat, also manualtherapeutisch irgendwelche Shortcuts vielleicht irgendwie einzubauen in eine potenzielle Therapie, die wir eben nicht haben. Vielleicht aber auch gar nicht brauchen, weil natürlich beide sein Menschen aus anderen Beweggründen zu uns kommen oder in die Therapie gehen.
Ich glaube, es gibt halt auch einfach Bereiche, da haben wir als Trainer erstmal gar nichts mit zu tun. Also wenn jetzt jemand frisch postoperativ irgendwie nach einer Kreuzbandrekonstruktion kommt, so, da will ich nichts mit zu tun haben. Das ist außerhalb von meinem Kompetenzbereich. Mein Kompetenzbereich ist dann erfüllt, wenn ein gewisses Level an Funktionen quasi wieder erreicht ist, mhm, und der Mensch halt so eine gewisse Belastbarkeit wieder mit sich bringt. Trotzdem verschwimmen die Grenzen extrem, also auch so die praktische Arbeit, die ich jetzt seit ein paar Monaten eigentlich nur noch mache, sind halt einfach Menschen mit spezifischen Problemen, eben nicht postoperativ, sondern hey, ich habe irgendwie Knie unspezifisch oder ich habe chronisch Rücken und so. Und solche Sachen können Trainer, glaube ich, oft besser behandeln, Anführungszeichen, als Physios, weil wir halt einfach oft, und das ist natürlich jetzt alles pauschalisiert und generalisiert, weil wir oft Bewegung und Belastung halt besser verstehen als die meisten Physios. Und das ist ja auch diese Annäherung, von der du gesprochen hast, so mehr aktive Physiotherapie bedeutet mehr Bewegung, mehr Training, deswegen interessieren sich auch immer mehr Physios dafür, deswegen verschwimmt auch das Skillset immer mehr, was ultra wichtig ist. Also eben Physios lernen was von Trainern, Trainer lernen was von Physios. Wir haben auch extrem viel von Physiotherapeuten gelernt. Also das, was unser System, unser Modell, unsere Philosophie ausmacht, ist extrem von Physiotherapie geprägt, aber eben auch von Training. Aber ja, so, es gibt ein paar dann doch harte Grenzen für mich, die ich nicht überschreiten würde. Aber auf der anderen Seite bin ich inzwischen auch so, ja, klar, komm zu mir und geh nicht zu einem Physiotherapeuten, der dich dann im Worst Case mit deinem Problem 20 Minuten auf der Bank behandelt und es passiert genau gar nichts an Verbesserung für dein spezifisches Problem. Weiß ich nicht.
Das ist
jetzt, war das eine Antwort?
Ich glaube, das ist schon wieder ein weiterführender Aspekt von dieser Frage. So. den du jetzt am Ende noch aufgebracht hast. Da geht es dann auch wieder um Selbstwirksamkeit, oder? Und um Selbstverantwortung versus Fremdverantwortung. Vielleicht ist das auch sowas, was du bei der Beantwortung von der früheren Frage heute schon erwähnt hattest. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dass auch da sich, glaube ich, so, also so empfinde ich das jedenfalls, so dieser, eine Annäherung auch in der, von den jungen PhysiotherapeutInnen, die zu uns kommen, sehe ich immer mehr, dass das einfach halt auch Begrifflichkeiten sind, mit denen die proaktiv auch denken. So.
Was für Begrifflichkeiten?
Selbstverantwortung.
Achso, ja. Die Unterteilung zwischen Physiotherapeuten und Personal Trainer. Ja, wo ist bei uns die Unterteilung? Mein Physiotherapeut bist du, wenn du eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht hast. Personal Trainer bist du, weil du dich so nennst. Das hatten wir ja vorhin.
Ja, stimmt. Wir sind alles nur Scharlatane.
Wir sind alle Scharlatane, ja.
Snake-Oil-Verkäufer. Ja, aber das stimmt, das wäre mir schon wichtig. Und das merke ich auch immer mehr. Also jetzt gerade, Shoutout Rebecca, eine Physiotherapeutin, die bei uns gerade Praktikum macht. Mit der kann man genau über solche Dinge reden. Und das ist schon gut. Das ist schon eine schöne Entwicklung.
Ja, Mai, die Entwicklung ist, sieht man ja auch auf jedem von unseren Seminaren, wo halt einfach sehr, sehr viele Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen kommen, weil die halt einfach Bock haben, Training besser zu verstehen, weil sie Bock haben, Menschen tatsächlich nachhaltig zu helfen und halt sehen, dass es nicht reicht, was sie in ihrer Ausbildung halt gelernt haben, weil halt der vermeintlich wichtigste Teil ihnen nicht beigebracht wurde, nämlich wie funktioniert Belastung, wie funktioniert progressive Belastung, wie funktioniert menschliche Bewegung, wie funktioniert Training, was natürlich nach wie vor ein bisschen fragwürdig ist, dass es so ist und dass es halt so wenig oder gar nicht, je nachdem, wo man seine Ausbildung macht, in der Physiotherapie-Ausbildung irgendwie Bestand hat. Das ist immer wieder schön zu sehen, wie motiviert, wie viele so motiviert sind und dann eben Zeit, Geld, Energie investieren, um ihr eigenes Skillset so weiterzuentwickeln, dass sie einfach am Patienten einen deutlich besseren Job machen können am Ende.
Mhm. Theoretisch. Ja, sehr gut. Der Gregor, Shoutout Gregor. Im Rahmen der MTMT-Methode habe ich schon frühzeitig mein persönliches Erklärungsmodell für Arthrose-Schmerz gebildet, bei dem ich mich in erster Linie an den Prinzipien von Biotensegrity und auch Bill Hartmans Modell von Expansion und Kompression bediene. Demnach erkläre ich den typischen Arthrose-Schmerz als Folge vermehrter intraartikulärer Kompression, durch die die Muskeln mit mehr Spannung und dem je nach Gelenk typischen Schmerz reagieren, um die strukturelle Balance zu wahren. Getreu dem Motto Joints Act, Muscles React würde sich hieraus Folgendes ergeben. Gelenke agieren mit mehr Kompression, Muskeln reagieren mit mehr Spannung. Mit diesem Ansatz bin ich bislang sehr gut gefahren, da meine Patienten mit mehr Verständnis für ihre Beschwerden reagierten. Mein erster Patient, bei dem ich vergangenes Jahr diesen Erklärungsansatz zum ersten Mal nutzte, war früher Ingenieur bei Airbus und verstand das sofort. Er hat mich erst ausreden lassen, bevor er mir das offenbarte, da Flugkabinen nach den Prinzipien von Tensegrity funktionieren. Natürlich besteht immer die Gefahr des Reduktionismus und dieser Erklärungsansatz wird sich, wie auch mein gesamtes Modell, immer weiterentwickeln, um die Art und Weise, wie unser Körper arbeitet, so gut wie möglich begreifen zu können. Meine Frage an euch, wie erklärt ihr eure Sichtweise auf Bewegung, Schmerz oder biomechanische Zusammenhänge kundengerecht? Welche Bilder, Modelle oder Analogien verwendet ihr im Gespräch mit euren Kunden? Wow.
Wow. That
was a mouthful.
Wow. Also geil. Erstmal sick, danke, dass du das geteilt hast. Also erstens liebe ich's, dass jemand das mit der MTMT-Methode macht, wofür wir sie gebaut haben.
Geil, ja.
Nämlich einfach seine eigenen Erklärungsmodelle, seine eigenen Hypothesen aufstellen, aufgrund von den Grundprinzipien, die da vermittelt werden. Und wenn es dann auch so sophisticated passiert, wie in deinem Fall, Hut ab.
Mhm.
So. Supergeil. Was war die Frage? Ich bin immer noch voll geflasht von dem Erklärungsansatz. Also das könnt ihr euch alle nochmal anhören, weil das ist ganz schön gut gedacht alles.
Ja, voll gut.
Und gut formuliert auch.
Wie erklärt ihr eure Sichtweise auf Bewegung, Schmerz oder biomechanische Zusammenhänge?
Das ist wieder sehr, sehr schwer zu pauschalisieren, aber ich habe, so, das habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht, da habe ich im Podcast, glaube ich, noch nie drüber geredet, aber wenn es um Schmerz geht, finde ich, Leuten zu erklären, so, ja, das, du solltest Schmerzen haben, kann ein guter Ansatz sein. Mhm. Also nicht so, so, ja, klar hast du Schmerzen. Das ist normal. So, das muss so sein, wenn ich mir anschaue, wie du dich bewegst im Leben, wie du dich nicht bewegst im Leben, wie wenig belastungstolerant du bist und so weiter und so weiter. Das ist einfach nur in Anführungszeichen, ein Signal deines Körpers oder dein Körper, der nach Hilfe schreit, so ungefähr. Also so ein bisschen ein Reframing von diesem Erlebnis Schmerz, diesem Erlebnis, dieser Emotion. Schmerz ist viel, ist komplex und so. Das kann schon mal sinnvoll sein. Damit kann man natürlich auch Leute überfordern. Also auch so eine Formulierung, so eine Erklärung, passt man dann immer an den jeweiligen Case an und auch an den Menschen, den man vor sich hat. Ich weiß aber nicht, wie man das beantworten soll. Wir hatten das ganz am Anfang von der Folge so. Da kommt halt ins Spiel, bist du wirklich ein guter Coach / Therapeut? Verstehst du dein Gegenüber? Da kommt das zu 100% genau das Quote zum Tragen, was der Andi vorhin vorgelesen hat. Also alles, was da drinnen stand. Einfach nochmal Copy-Paste hier rein als Antwort eigentlich. So, man muss den Menschen erstmal verstehen. Man muss verstehen, was sind seine Glaubenssätze, was seine Probleme und seine Schmerzen angeht. Und danach agiere ich dann in der Kommunikation. Und nicht nach einem Schema X, was ich im Kopf habe. Weil eben, das kommt bei verschiedenen Menschen ganz, ganz unterschiedlich an und löst ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen aus am Ende.
Nichtsdestotrotz ist es schon total spannend, sich eben genau mit Kompression als Begrifflichkeit und als Phänomen zu beschäftigen, gerade was Gelenkfunktion zum Beispiel anbelangt. Und alles.
Und Schmerzproblematik natürlich. So, und, ja, Gewebe mag es nicht, dauerhaft komprimiert zu sein.
Genau.
Logisch.
Gelenkfunktion und Schmerzproblematik davon abgeleitet, also was passiert in dem Gelenk und warum und so weiter. Und ich denke, das, was der Quiz gesagt hat, ist so wichtig. Ich glaube, dass deine sophisticated Antwort, da stellst du mir natürlich die Haare auf und so weiter, weil ich mich so freue und so. Man muss aber, glaube ich, eben schon aufpassen, mit wem man spricht. Also wenn du da irgendwie so einen Airbus-Bauer hast, dann checkt er das und wahrscheinlich ergötzt er sich auch daran, dass er bei seinem Trainer, bei seinem Therapeuten jemanden hat, der überhaupt so Begrifflichkeiten kennt. So, also das ist schon mal ziemlich cool. Aber ich glaube, man muss schon auch immer sehen, eben wie weit ist ein Mensch daran interessiert, das wirklich zu verstehen. Beziehungsweise wie ist der Mensch überhaupt interessiert daran, sag mir jetzt einfach, was ich zu tun habe und so, dann mache ich es und dann wird's
besser. Also ich habe noch nie mit irgendeinem Kunden über Tensegrity geredet, zum Beispiel, fällt mir gerade auf.
Ich finde aber schon wichtig so, Thema Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung, den Menschen, mit dem wir arbeiten, schon natürlich einen gewissen Scope zu geben und ein gewisses Verständnis darüber zu geben, was in dem Gelenk wirklich funktioniert. Also was passiert und wie funktioniert oder wie funktioniert es nicht. Also gerade jetzt zum Beispiel in deinem Beispiel, Quiz ist ja gerade aktuell schulterdeprimiert, zu Recht, nach einer Konsultation bei einem Arzt, vermeintlichen Experten. Und das ist ja auch genau unser Job. Also Leuten wirklich in Anführungsstrichen eine bessere Wahrheit, ein besseres Verständnis für ihre Thematik zu geben. Dass es dann nicht so ist, dass sie sich ergeben in eine Diagnose, die sie auf einmal sind, weil irgendein Arzt, der vermeintlich sich auskennt, ihnen diese Diagnose gestellt hat. Sondern das ist schon auch unser fucking Job, den Menschen quasi halt wieder da wegzubringen, sich als Opfer zu sehen. So als Opfer des Zustands, der mir jetzt von außen hin attestiert wurde.
Das meine ich auch mit diesem, ja, du solltest Schmerzen haben, so, weil das eben dazu führt, dass es auch bedeutet, so, wenn du was veränderst, dann hast du auch keine mehr wahrscheinlich. Und das zu kommunizieren, dass die Menschen das selber in der Hand haben, wenn sie dafür sorgen, dass die beleidigte Struktur, die wehtut, entlastet wird durch Bewegung oder entlastet wird dadurch, dass sie Belastungskapazität aufbauen. So solche Dinge erkläre ich dann auch viel. Also eben, XY ist beleidigt, weil du du kannst dafür sorgen, dass bla bla bla, wenn du so und so und so machst, ja, und so weiter.
Ja, ja. Das ist schon wichtig, glaube ich. Ja, toll.
Ich wünschte, ich hätte auch mehr Airbus Ingenieure, mit denen ich über Tensegrity reden könnte.
Ja. Also ich glaube schon so, weil du sprichst ja auch davon, welche Analogien wir auch verwenden und so weiter. So dieses Spannungsphänomen oder halt einfach so, wie funktioniert ein Gelenk und warum ist vielleicht eine Struktur beleidigt oder ein akuter Schmerz da und so weiter. Ich glaube, dass man da schon ganz gut reingehen kann.
Ich finde auch beleidigt, also ich benutze das Wording tatsächlich oft, wahrscheinlich auch, um es vielleicht so ein bisschen, dem so ein bisschen die Schwere zu nehmen, ja, und ja, das Ganze so ein bisschen zu verniedlichen, ja, und greifbarer zu machen. So.
Hi, was? Ha. Ich glaube, es kommt noch eine, ja, es kommt noch eine Frage vom Gregor. Moin, ihr beiden. Eines eurer Kernanliegen mit der MTMT-Methode ist die Entstehung und Entwicklung eines des eigenen Modells von menschlicher Bewegung. Was sich schon recht früh bei mir herausstellte, war mein persönliches Erklärungsmodell für Arthrose-Schmerz. Okay, kommt das Gleiche? Moment, ich habe es noch nicht gelesen. Anhand der Prinzipien von Biotensegrity und Bill Hartmans, ja okay, das ist das Gleiche wahrscheinlich.
Einfach zweimal abgeschickt.
Somit wäre der empfundene. Ja, okay, ja. Zweimal abgeschickt. Ja. Danke, Gregor.
Danke. Ja, wirklich, danke. Für alle, die die MTMT-Methode auch studieren möchten, mit dem Code PODCASTGANG, alles klein und zusammengeschrieben, kriegt ihr 10%. Vielleicht schreiben wir bald auch noch B-Lizenz drauf. So, weil wir können es, so wie jeder.
Ja.
Aber darum geht's uns nicht, sondern uns geht's mit dieser Ausbildung darum, euch dazu zu ermächtigen, dass ihr durch ein besseres Verständnis für Grundprinzipien des Menschseins und von Bewegung eben ein eigenes Modell euch erarbeitet und als Folge daraus besser nachdenken könnt über Sachen und besser handeln könnt in der Praxis, wenn ihr mit Menschen und mit Bewegung und mit Training arbeitet.
Mhm. Schön gesagt.
Rein da. Ja, hast du noch irgendwas vorzubringen?
Na, ich überlege gerade, also ich denke nochmal über die Ausführung von Gregor nach. Das ist schon einfach, da steckt halt einfach so viel Wahres drin. So eben, was wir, glaube ich, in der Zukunft auch wieder noch mehr stressen müssen auch. So. Ich glaube, weißt du, so, es kommen immer wieder Leute auf diesen Podcast und sind vielleicht dann irgendwie so überfordert, oft eben, was das Couple auch geschrieben hat, so Begrifflichkeiten und so weiter, aber darum geht's schon auch so. Man muss schon einfach gewisse Begrifflichkeiten auch verstehen, damit man eben bessere Annäherung an die Realität hat, wie zum Beispiel jetzt eben die Ausführungen vom Gregor. Hm. Solche Gedanken muss man sich einfach machen. Das ist einfach zeitgemäß und es ist einfach progressiv und es wäre schade, wenn wir uns nicht weiterentwickeln würden. Ich glaube, dementsprechend, so nicht um arrogant zu klingen, aber what's obvious to us is genius to others, weil wir einfach schon so viel darüber gesprochen haben. Ich meine, das ist ja so ein Satz, den sagen wir immer und immer wieder. Aber ich glaube, wir müssen halt so Grundsätzlichkeiten immer, immer, immer wieder wiederholen.
Machen wir doch auch. Warte, ich hab noch ein Zitat, das könnte hier reinpassen. Zitat. Ja, es ist eigentlich selbsterklärend und logisch, aber keiner macht sich die Mühe, drüber nachzudenken. Das hat mal der Toni Bimseisen gesagt, habe ich mir aufgeschrieben.
Das habe ich mal gesagt, oder?
Das hast du mal gesagt, ja.
Mhm. Ja. Ja. Ach, es ist schön. Vielen Dank für eure Fragen.
Ja, war eine gute Q&A-Folge. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Oh, übrigens, wir haben die 1000...
Du musst nicht so rumschreien.
Doch. Jetzt, ich bin erregt. Ich glaube nämlich, wir haben die 1000 Bewertungen auf Spotify geknackt. Und ich glaube, cool. Ja, haben wir. Also
vielen Dank
an euch, wir haben 1000 Bewertungen geknackt. 4,9 Sterne nur. Frechheit. Aber Shoutout an jeden, der...
Wie viel gibt es maximal? 10?
5.
Ah. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder?
Nein, das ist natürlich super gut. Ich mache ja auch nur Spaß. Also Shoutout an alle, die eine Bewertung dagelassen haben. Wissen wir sehr zu schätzen. Und wir hören uns nächsten Samstag oder wann auch immer ihr diesen Podcast konsumiert.
Wieder.
Okay, bye.
Danke.